dieses Sprachengebet und die Auslegung auch für mich ermutigend, eine Gebetserhörung. Ich habe gebetet, dass Gott jemand schickt, der ein Sprachengebet bringt dann hat er es dann tatsächlich fertiggebracht, die Steffi zu mobilisieren. Vielen Dank. Lydia und die Anja zu Auslegungen zu bringen. Und ich möchte euch ermutigen, ihr all die anderen, dass ihr euch auch gebrauchen lasst von Jesus und dem Heiligen Geist. Genau. Manchmal fragt man sich, wenn man so als Christ unterwegs ist, warum tut Gott, was er tut? Warum lässt Gott uns in Situationen kommen, in denen wir weder ein noch aus wissen? Und warum scheint es so, als ob Gott so umständlich handelt, wenn er handelt, er könnte es doch viel einfacher machen für uns. Manchmal erklärt uns Gott, warum er so und nicht anders handelt. Wie zum Beispiel bei Paulus, der Gott mehrfach in den Ohren gelegen ist, weil er ein Leiden hatte und es loswerden wollte und Gott ihm dann erklärt, warum er es ihm nicht nimmt. Aber manchmal bekommen wir auch keine Erklärungen. Wir müssen mit der Situation lernen, umzugehen. Ohne Erklärung. Ohne eine Lösung. Manchmal kann es sein, dass er irgendwann nach einer gewissen Zeit, irgendwann, wenn wir schon gar nicht mehr dran denken, uns die Erklärung nachliefert. Und je nachdem kann es sein, dass er mit der Erklärung wartet, bis wir bei ihm sind. Heute beschäftigen wir uns mit einem Abschnitt in Josua, wo Gott seine Absicht und sein Ziel klar kommuniziert. Es sind die Kapitel 3 und 4, die wir uns heute anschauen. Weil es so viel Text ist, versuche ich es kurz zusammenzufassen. Und ich lade euch ein, dann das heute Mittag, die Kapitel 3 und 4 von Josua, für euch nochmal intensiver zu lesen. Der Sonntag ist ja eine gute Gelegenheit, sowas zu tun, oder? Sollte ja eigentlich dazu gebraucht werden. Wir haben gehört, wie Josua im ersten Kapitel von Gott eingesetzt wurde, zuerst im Ende, in den letzten Kapiteln vom fünften Buch Mose, von Mose eingesetzt wurde und dann im ersten Kapitel von Gott nochmal neu eingesetzt, nochmal neu ermutigt und so weiter werden musste, deine Führung wahrzunehmen, damit er das Volk im Kampf anführt und ihm dann später das Land austeilen sollte. Wir haben in der zweiten Predigt gehört, wie Josua die Kundschafter nach Jericho ausgeschickt hat und die Kundschafter dann mit dem guten Bericht für das Volk zurückkam: Hey, die Leute sind völlig verzweifelt, denn die sind matt im Kopf, die haben keinen Plan mehr, wie sie sich irgendwie gegen uns verteidigen sollen. Und noch immer ist das Land im Ostjordanland, da etwa. Aber soll er rübergehen? Nun ist die Frage, wie geht es vonstatten? Rennt da jetzt, als das Signal kommt, auf ins gelobte Land, rennt da jetzt jede Sippe für sich los über den Jordan und guckt, dass es hab und gut rüberbringt? Oder wie läuft das ab? Josua bekommt Anweisungen, so wie Mose das vor ihm 40 Jahre lang bekommen hat. Und Josua hält sich an diese Anweisungen, er tut entsprechend diesen Anweisungen. Denn das Unterfangen, was er da vor sich hat, das ist nicht so einfach. Denn der Jordan war über die Ufer getreten. Es war Hochwasser, wie es jedes Jahr war, zu dieser Zeit, zur Erntezeit. Warum konnte Gott eigentlich nicht zu einem anderen Zeitpunkt das Volk da ankommen lassen? Hat Gott etwa nicht gewusst, dass just zu dieser Zeit Hochwasser sein würde? Wir können davon ausgehen, dass Gott sehr wohl wusste, wie es im Land Kanaan zu welcher Jahreszeit jeweils ausgesehen hat. Und dass das absolut seine Zeit war, sein perfekter Zeitpunkt, sie da hinzubringen. Egal welche Hindernisse wir in unserem Leben vorfinden, es sind Hindernisse, die Gott durchaus kennt, mit denen er umzugehen weiß. Gott sagt, dass die Priester mit der Bundeslade in den Jordan hineingehen sollen. So sieht es etwa aus oder sah das aus. Und wenn sie das tun würden, dann würde sich das Wasser aufstauen. Das war das Versprechen Gottes. So, wir stellen uns das etwa so vor, dass das so vonstatten gegangen ist, der ganze Durchzug. Priester gehen rein, bleiben stehen, das Wasser türmt sich auf und links gehen die Jungs und Mädels vom israelitischen Volk an ihnen vorbei, trockenen Fußes rüber und alles ist Butter. Unser Text sagt uns, dass die Israeliten im Abstand von einem Kilometer von der Bundeslade südlich über den Jordan gehen sollten. So, das ist das eine Detail. In welcher Entfernung würde dann das Wasser sich auftürmen? Wir stellen uns das etwa so vor und viele der Illustratoren machen das so. Tatsächlich ist es so, dass sie 30 Kilometer weiter weg bei der Stadt Adam diesen Wasserdamm hätten sehen können, wenn man 30 Kilometer weit gucken hätte können. Jetzt stellt euch mal vor, von hier aus, ich würde mal sagen, bis Mülheim sind es wahrscheinlich so etwa 30 Kilometer. Ich glaube nicht, dass wir, was in Mülheim passiert, von hier aus sehen können. Also die hatten keine Ahnung, was da eigentlich abgeht. So. Auf alle Fälle, Wasser fließt keins mehr und sie gehen rüber. Josua befiehlt den 12 Leuten, jeweils einer von einem Stamm, dass sie 12 Steine aus dem Flussbett heraustragen sollen, damit mit diesen Steinen ein Erinnerungsmal aufgerichtet wird. Ein Erinnerungsmal, was erinnern soll an dieses Geschehen. Das sollte im Lager dann aufgerichtet werden. Und unser Text sagt auch, dass Josua dann noch im Fluss selber noch mal 12 Steine aufrichten ließ und dass die bis zum heutigen Tag da sind. Wäre mal interessant, im Jordan ein bisschen schwimmen zu gehen und nach den 12 Steinen zu gucken. Vielleicht würde man die finden. Soweit die Geschichte. Und am Schluss des Kapitels wird erklärt, wozu und weshalb. Da heißt es, wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart. Wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren, auf das alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist und ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Zeit. Ich habe der Predigt den Titel Gottes starke Hand gegeben und ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt verstanden haben werden, worum es hier bei dieser starken Hand Gottes geht. Ich habe wieder 3 Punkte. Erstens, wenn die Kinder fragen. Zweitens, unsere Antwort. Und drittens, Gottes Ziel. Wenn die Kinder fragen, meine Frau hat gestern gesagt, Emma, hör mal auf zu fragen. Das stresst mich so. Und jeder, der Kinder hat, kann das verstehen. Irgendwann hast du einfach genügend Fragen beantwortet. Natürlich ist es toll, wenn sie fragen. Und Gott weiß auch, dass Kinder fragen. Und hier in Kapitel 4 und 4, Vers 6 und 4, 21 sagt er, wenn die Kinder fragen. Gott hat schon früher davon gesprochen, nicht nur erst hier, dass die Situation kommen würde, dass Kinder fragen. Wenn eure Kinder fragen, warum macht ihr das? Dann sollt ihr sagen, da gibt es ein paar Stellen. 2. Mose 10, 1. Geht zum Pharao hinein, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Hofbeamten verstockt, um diese meine Zeichen mitten unter ihnen zu tun. Und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder erzählst, wie hart ich an den Ägyptern gehandelt habe und meine Zeichen, die ich unter ihnen getan habe, so werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Schon da sagt Gott, das tue ich, damit ihr euren Kindern erzählt, was ich alles getan habe. Weitere Stellen sind 2. Mose 12, 26 und 13, 14 und 5. Mose 6, 20. Alle Stellen, die ich da genannt habe, bei 2. Mose 12, 26 und 3, 14, da geht es um das Passamal. Ja, wenn ihr das tut, dann erzählt den Kindern, was damals wirklich geschehen ist. 5. Mose 6, 20, da geht es um die Auslösung des erstgeborenen Sohnes. Wenn ihr mit dem Erstgeborenen dann rausgeht und oder die Kinder mitbekommen, ihr geht mit dem Erstgeborenen in den Tempel und löst den aus, dann erzählt ihnen, das hat die Ursache. Alle Ursachen, alle die Dinge, die ich gerade genannt habe, die haben mit dem Auszug, mit der letzten Plage des Auszuges zu tun. Mit dem Tod der erstgeborenen Ägypter. Und mit der Verschonung Israels und seiner Erstgeborenen. Und laut den Stellen in Josua 4 sollen sich die Israeliten späterer Generationen daran erinnern, was Gott damals in Ägypten getan hatte und was er jetzt hier am Jordan tun würde. Auch das wird irgendwann Geschichte sein für die Israeliten. Gott verankert die Geschichte in den Festen, wie dem Passafest. Er verankert es in den Verordnungen, wie sie mit ihren Erstgeborenen umgehen sollen. Er verankert es auch in den Malen, in den Monumenten oder in den Gedenkstellen, die er errichten lässt, damit die Leute fragen, was bedeutet das? Wann immer die Israeliten etwas taten, sollten sie sich und ihren Kindern in Erinnerung rufen, worum es dabei geht. Gott nimmt immer an, dass die Dinge, die die Israeliten tun, Fragen aufwerfen. Gott hat keine Probleme damit, dass gefragt werden wird. Ja, er provoziert sogar Fragen mit dem, was er tut. Er will, dass Fragen gestellt werden. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir Christen heutiger Zeit, des 21. Jahrhunderts, der Idee verfallen sind, dass alles, was wir tun, unseren Zeitgenossen selbstverständlich absolut sofort nachvollziehbar sein muss. Dass wenn sie das, was wir tun, sehen, sie sofort verstehen, ja, da geht es um das und das. Versteht ihr? Man hat heute fast den Eindruck, dass Fragen haben und Fragen stellen müssen etwas ist, was denjenigen, der fragt oder Fragen stellt, quasi außerhalb stellt, er nicht dazugehört. Ja, und das widerspricht dem ganzen Inklusionsgedanken. Macht mit der Konsequenz, dass wir sagen, wenn das, was wir tun, nicht sofort verstanden wird, dann lassen wir es lieber sein. Oder? Oder?
Gott hat viele Dinge in das Leben seines Volkes eingebaut, was erklärungsbedürftig ist. Bewusst. Und das ist in der Vergangenheit so gewesen und das ist bis heute so. Warum können wir Christen des 21. Jahrhunderts nicht einfach entspannt uns zurücklehnen und akzeptieren, dass das, was wir tun, erklärungsbedürftig ist? Und die Leute dann Fragen haben. Und wir auf diese Fragen auch nett eingehen können. Lassen wir doch unsere Kinder uns fragen, was bedeutet das? Lassen wir unsere Gäste, unsere Kollegen und Nachbarn uns fragen, warum habt ihr so eine komische Zeit da, wenn ihr Lieder singt, dann so einen komischen Kauderwelsch, der dann auch noch ausgelegt werden muss? Und warum kommen dann die Leute vor und erzählen dann irgendwelche komischen Bilder, die so verrückt sind? Und warum müssen dann noch irgendwelche anderen Leute nach vorne kommen und irgendwie ihre ganz persönlichen Erlebnisse mit ihrem Gott erzählen, was sonst niemand macht? Warum tauft ihr die Kinder nicht? Warum feiert ihr das Abendmahl auf diese Weise, wie ihr das da so macht? Und warum gebt ihr so viel Geld in die Gemeinde? Das sind ja alles Fragen, die aufkommen können. Wenn Menschen wirklich von Gott und seinem Geist gezogen werden, dann haben sie Fragen. Jedweder Art. Dann wollen sie wissen, was eigentlich bei uns ab und zu geht. Und dann können wir die Fragen beantworten. Und dürfen wir sie beantworten. Und hoffentlich haben wir gute Antworten. Was wird unsere Antwort sein? Was sollen die Kinder Israel ihren Kindern sagen? Hier sagt Gott, wenn sie euch fragen, was soll das, dann könnt ihr ihnen sagen, das Wasser floss ab, als die Lade Gottes da hineingetragen wurde. Israel ging trockenen Fußes durch den Jordan, so wie es durch das Schilfmeer gegangen ist, 40 Jahre zuvor. Und die Bewohner des Landes, denn ihr Herz wurde weich wie Wachs und es floss ihnen davon. Sie wurden mutlos. Das sollten die Eltern ihren Kindern sagen. Nun möchte ich euch eine Frage stellen. Was wäre, wenn weder der Durchzug durchs Schilfmeer noch der Durchzug durch den Jordan je so geschehen wäre? Ihr könnt mit eurem Sitznachbarn oder könnt euch ein wenig zusammentun und das kurz mal diskutieren. Was wäre, wenn das nie passiert wäre? 1, 2 Minuten. Habt ihr schon ein Ergebnis, was das bedeuten würde? Manche Theologen, auch solche, die sich als evangelikal bezeichnen würden, die würden sagen, ist doch gar nicht so schlimm. Es geht ja nicht darum, ob das wirklich so passiert ist. Hauptsache die Message ist gut. Hauptsache das, was da an Message rauskommt, ist ermutigend. Und dann stellt man sich dann natürlich die Frage, was könnte denn die ermutigende Message aus dieser Geschichte sein? Ja, das ist doch die Frage. Was ist dann die ermutigende Message? Ich habe mir überlegt, Gott schafft einen Weg, wo du keinen siehst. Das wäre doch eine gute Message, oder? Ja, das wäre doch, das müsste man aus dieser Stelle dann nehmen. Gott schafft einen Weg, wo es keinen gibt und ha, fühlen wir uns doch richtig gut. Aber woher habe ich die Gewissheit, dass Gott einen Weg schafft, wo es keinen gibt, wenn er das nicht getan hat, was da berichtet wird? Woher habe ich dann die Gewissheit? Was gibt mir denn die Zuversicht, den Glauben? Ich habe keinerlei Gewissheit und die Erklärung ist absolut unsinnig. Die Argumentation, die wird ja nicht nur hier auf Josua angewendet, sondern die wird auf Jesu Wunder angewendet. Die wird auf Jesu Tod und Auferstehung, beziehungsweise auf die Auferstehung angewendet. Tod war er, auferstanden nein. Es wird im Prinzip auf alles angewendet, was übernatürliches Handeln Gottes betrifft. Aber wenn Jesus nicht, so wie es das Neue Testament berichtet, vom Tod auferstanden ist, wenn Jesus nicht nach 40 Tagen nach der Auferstehung in den Himmel gefahren ist und sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat, dann haben wir keine Grundlage für unseren Glauben, dass die Sünde und der Tod besiegt sind, denn Jesus hätte den Tod nicht besiegt. Dann haben wir ein kraft- und saftloses Evangelium, das niemanden in die Freiheit aus Sünde, aus Gebundenheit und Schuld führen und uns von der Verlorenheit retten kann. Wenn Jesus nicht mit seinem eigenen Blut in das himmlische Heiligtum gegangen ist, um es dorthin zu sprengen, dann gibt es keine Versöhnung mit Gott. Und dann ist der Zorn Gottes nach wie vor über uns allen. Versteht ihr? Wir müssen überzeugt sein im Herzen, und in unserem Geist überzeugt sein, dass das, was Gott uns in seinem Wort überliefert hat, auch so passiert ist. Ansonsten ist alles nur Wunschdenken und hat keine Substanz und keine Kraft. Kommen wir also zu Gottes Ziel. Was ist Gottes Ziel in diesem Kapitel? Davon lesen wir in Vers 24, dem letzten Vers vom Kapitel 4. Da heißt es, auf das zwei Dinge passieren. Zwei Dinge sollen passieren. Das erste ist, alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig er ist oder sie ist. Und zweitens, und ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Zeit. Ich habe keine Vorstellung davon, wie Gott das gemacht hat, das Wasser aufzustauen. Vielleicht hat er einfach seinen Ellbogen mal da runtergelegt und hat einfach so hingehalten und dann ist es einfach gestaut. Wäre durchaus denkbar. So, habe ich mir mal so vorgestellt. Aber es war auf alle Fälle für diejenigen, die dort in der Jordanebene gelebt haben, es war die Katastrophe schlechthin. Ihr Land, ihre Felder, ihre Dörfer, ihre Städte wurden überflutet. Und sie, sehr wahrscheinlich, sind darin umgekommen. Da war die Flut im Ahrtal noch ein Dreck dagegen. Das Schauspiel muss sich bei den anderen, die nicht davon betroffen waren, wie bei uns auch, sehr stark in unser Gesichtsfeld hineingeschoben haben, was da passiert ist. Die Völker erlebten die mächtige Hand Gottes hautnah in einer für sie nicht nachvollziehbaren Naturkatastrophe. Was macht es mit ihnen? Wir lesen in Kapitel 5,1, das habe ich vorweggenommen, weil sonst hätte ich euch die Antwort schuldig bleiben müssen. Wir lesen dort Folgendes. Als nun alle Könige der Amoriter, die jenseits des Jordans nach Westen zu wohnten, alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordans ausgetrocknet hatte vor den Israeliten, bis sie hinübergegangen waren. Was passiert da? Da verzagte ihr Herz und der Mut verließ sie beim Anblick Israels. Das war die Konsequenz. Das war Gottes psychologische Kriegsführung. Gottes starke Hand wurde von den Menschen erkannt und manche zogen ihre Konsequenzen. Wir haben es letzten Sonntag schon gehört, von Jürgen gepredigt, über Rahab, die den Spionen Unterschlupf gewährte, die für sich die Konsequenz gezogen hat, ich will überleben, ich will im Schutz dieses Gottes überleben. Ich will Zuflucht nehmen zu diesem Gott. Und wir werden es hören, was die Gibeoniter sich entschieden haben. Das wird sein am 27.3. im 9. Kapitel, die sich entschieden hatten, wir wollen auch irgendwie Zuflucht finden. Wir wollen auch nicht ausgelöscht werden. Wie? Das werdet ihr dann hören. Ich will da nicht zu viel vorwegnehmen. Auf alle Fälle haben da welche für sich entschieden, ich glaube, was ich gehört habe und ich weiß, ich will nicht untergehen. Gegen diesen Gott und sein Volk kann ich nicht bestehen. Besonders diese beiden Reaktionen, jetzt nur mal im Josua-Buch, machen deutlich, wie dass die ganzen Wunder, die davor passiert sind, Kern dieser Aussagen oder Kern dieser Geschichte ist, die würde keinen Sinn machen, wenn das nicht alles passiert wäre. Eine Rahab wäre nie auf die Idee gekommen, sich bei den Spionen einzuschleimen. Und die Gibeoniter wären auch nicht auf die Idee gekommen, sich bei den Israeliten einzutricksen. Wenn da nicht substanziell etwas passiert wäre, was ihnen Furcht und Schrecken verursacht hat. Gottes Eingreifen, sein Handeln in der Geschichte der Menschheit und speziell seines Volkes, das uns in seinem Wort geoffenbart und überliefert ist, soll den Völkern, den lebendigen, den mächtigen Gott Israels offenbaren. Ihnen diesen Gott zeigen. Und das ist bis zum heutigen Tag nicht anders. Und wer Gottes Wort liest, aufmerksam liest und es tut, wird auch erleben, dass Gott sich als mächtig erweist. Denn Gott will ja seine Liebe und seine Barmherzigkeit zu allen Völkern kommen lassen. Deshalb macht er seinen Namen so groß unter den Völkern. Ein zweites Ziel, was wir gelesen haben, ist, dass sein Volk ihn alle Zeit fürchtet. Da werden jetzt manche etwas mehr Zartbeseitete unter euch denken, ach Gott sei Dank, leben wir im Neuen Testament und müssen Gott nicht mehr fürchten. Weil das ist ja etwas, was alttestamentlich ist. Im Neuen Testament lesen wir, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das passt mir besser. Ich muss euch nur sagen, dass auch das im Alten Testament steht. Wenn ihr es nachlesen wollt, könnt ihr es nachlesen in 5. Mose 6,5. Du sollst Gott, den Herrn, deinen Gott lieben und den Nächsten lieben, 3. Mose 19,34. Daraus wird dann das Doppelgebot, für die es interessiert. Der dreieinige Gott will auch heute von uns gefürchtet werden. Gott will von dir und mir gefürchtet werden. Da fällt einem grad der Nuki raus, gell? Dabei geht es nicht um die Angst, die der Ungläubige vor dem kommenden Gericht hat und haben sollte. Es geht um die Ehrfurcht vor dem mächtigsten Wesen, vor unserem Schöpfer und Erlöser, dem unsere Anbetung gehört, dem wir gehorsam sein wollen, vor dem Wesen, das so heilig ist, dass wir in seiner Gegenwart erschauern. Es ist die Furcht, die dazu führt, dass wir Gottes Wort mehr halten, mehr Wert achten als alles andere Geschriebene, was es gibt, inklusive aller Gesetze und Verordnungen, die von irgendwem verfasst werden. Es ist die Furcht, die uns nicht von unserem Weg mit Gott abkommen lässt. Diese Furcht entsteht nur da, wo wir dem lebendigen Gott tatsächlich begegnen, er in unserem Leben handelt und wir unser Leben ihm anvertraut haben. Am Anfang von Kapitel 3 sagen die Amtsleute im Auftrag Gottes: Sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht, wenn die Priester, die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und ihr ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Ihr dürft euch ihr nicht nähern. Die 2000 Ellen sind etwa der eine Kilometer. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt. Denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Sie sollen also erstens einen Weg finden und zweitens sollen sie sich wieder ganz neu auf Gottes Führung verlassen, ihm vertrauen, so wie sie es gelernt haben die ganze Zeit. Je länger ich über diesen Vers nachgedacht habe, umso mehr ist mir irgendwie dieses den Weg aufgefallen. Es scheint, als ob es hier mehr geht, als um darum, dass sie einfach eine Furt finden. Weil der Fluss war ja eh ausgetrocknet. Also die hätten ja können im Prinzip überall rüber. Es schien mir, Gott hier etwas Prophetisches andeuten will. Immer wieder geht es beim Haderech, so heißt es. Derech ist der Weg, H ist der Artikel. Also Haderech, der Weg. Immer wieder geht es im Alten Testament bei diesem Weg nicht nur um einen Feldweg oder so. Es geht immer auch um einen geistlichen Weg, um eine geistliche Art zu leben. Das Volk soll auf dem Weg Gottes gehen, in seinen Wegen, in seinen Ordnungen. Das ist immer wieder mit diesem Haderech gemeint. In Jesaja 30 lesen wir: Und hat der Herr euch auch Brot der Not und Wasser der Bedrängnis gegeben, so wird dein Lehrer sich nicht mehr verbergen, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen. Interessante Stelle. Ich würde sagen, das ist eine prophetische Stelle auf Jesus hin. Und dann kommt danach: Und wenn ihr zur Rechten oder wenn ihr zur Linken abbiegt, werden deine Ohren ein Wort hinter dir hören. Dies ist der Weg, den geht. Und da habe ich den Eindruck, dass es sich um den Heiligen Geist geht, der sagt: Hey, geh mit Jesus, geh auf seinem Weg, der uns immer wieder ein sanft darauf hinweist: Mach das nicht, mach das nicht. Jesaja 35, 8 und 9 heißt es: Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der Heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Kein Löwe wird dort sein und kein reißendes Tier wird auf ihm dahin gehen, noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. Und mein Lieblingskommentator Kyle Delitzsch war der Meinung, dass das auch ein prophetischer Text ist, der letztendlich bedeutet, was sich dann erfüllt, als Jesus kommt und sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Mich hat interessiert, wie das hebräische Neue Testament diesen Vers übersetzt. Und da heißt es, Anochi Haderech. Ich bin der Haderech. Und vielleicht hat Jesus damals gesagt, Anochi Haderech. Obwohl er ja wahrscheinlich Aramäisch gesprochen hat, aber das Aramäisch und Hebräisch sind relativ stark verwandt. Und die haben da in der Synagoge Hebräisch die Schrift gelesen und gehört. Und insofern denke ich mir, je nachdem hat Jesus tatsächlich gesagt, Anochi Haderech, ich bin der Weg. Und das muss bei den Leuten so richtig geklingelt haben, dass er sagt, ich bin der Weg. Ich bin derjenige, von dem das Alte Testament immer sagt, geht auf diesen Weg. Lauf diesen Weg. Geht auf diesem heiligen Weg, auf dem nichts Unreines und kein Löwe und kein wildes Tier gehen wird, auf dem der Teufel keinen Platz hat, nicht hinkommt. Jesus ist der Weg in unser verheißenes Land, in das ewige Leben. Ja, er ist das Wunder. Ja, am Jordan passiert das Wunder, dass das Wasser wegfließt. Jesus ist das Wunder, was stirbt und aufersteht. Er macht den Weg frei durch seinen Tod und seine Auferstehung. Er wäscht uns rein von Sünde und Ungerechtigkeit durch sein Blut. Er macht, dass der Feind weichen muss. Er tut Wunder, um den Menschen den Weg zu sich zu zeigen, auf sich hinzuweisen. Wann immer Jesus Wunder tat, erfüllte die Menschen Furcht, angefangen bei seinen Jüngern. In Jerusalem wurden die Jünger mit Furcht erfüllt, als der Heilige Geist Hananias und Sapphira von ihren Sünden überführte und sie nacheinander starben. Apostelgeschichte 5,11. Die Gemeinde wurde zu einem heiligen Lebenswandel angehalten. Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel und Furcht kam über alle. Apostelgeschichte 2,43. Apostelgeschichte 9,31, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Wie die Juden an ihren Festtagen, an ihrem Pessach, so schauen wir nun auf die Geschichte unserer Erlösung und Befreiung an Weihnachten des Kommen Jesu, an Ostern des Sterben Jesu und an Pfingsten, dass Jesus die Verheißung wahr macht, dass er mit Heiligem Geist tauft, den Heiligen Geist sendet. Und wir schauen die großen Taten Gottes an. Seine starke Hand, mit der er gewaltige Taten für uns vollbracht hat. Und wir feiern das Abendmahl immer wieder, auch um uns dieser gewaltigen Taten existenziell neu zu vergewissern. Wir feiern es auch dazu, dass unsere Gottesfurcht zunimmt, wir in ihr wachsen. Und dass, wenn wir unserem Gott mit Ehrfurcht entgegentreten, dies nicht etwas Fremdes, sondern etwas für uns ganz Normales ist. Gott mit Ehrfurcht, Jesus mit Ehrfurcht entgegenzutreten. Ja, Jesus ist unser Bruder. Aber schon bei der Geschichte hier in Kapitel 3 und 4 heißt es, durch diese Geschichte hat Gott den Namen Josuas groß gemacht. Er hat Josua groß gemacht. Jesu Name wurde durch seinen Tod und seine Auferstehung von Gott groß gemacht, dass kein Name unter der Erde, auf der Erde ist und unter dem Himmel gefunden ist, in dem wir gerettet werden können aus dem Namen Jesu Christi. Und dass vor diesem Namen sich jedes Knie beugt, im Himmel und auf Erden. Er ist ein Ehrfurcht gebietender Bruder. Er ist kein Kumpel. Er ist nicht unser Buddy, den wir mal ein bisschen so, hey, du machst jetzt, was ich gerne hätte. Jesus zur Rechten des Vaters, er ist seine starke Hand. Als Saulus die Christen verfolgte, da kommt Jesus und stellt sich ihm in den Weg und sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er hat nicht gesagt, was verfolgst du die Christen? Er hat gesagt, was verfolgst du mich? Wer sich gegen Jesu Gemeinde stellt, stellt sich gegen den Jesus zur Rechten Gottes, bekommt es mit dem erhöhten Gottessohn, mit der gewaltigen Hand Gottes zu tun. Und egal, wo wir uns als seine Nachfolger befinden, in welchen Lebensumständen, wir dürfen sicher sein, Jesus ist auf unserer Seite. Jesus ist auf unserer Seite und wohl dem, der sich nicht gegen ihn stellt, sondern der auf seine Seite tritt und so wie Rahab seine Zuflucht bei Jesus sucht. Auf diese Weise haben wir Hoffnung auf ewiges Leben. Lass uns aufstehen und ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir in dieser Geschichte im Alten Testament sehen können, wie du für das damalige Volk einen Weg gemacht hast, wo keiner war. Und ihnen gezeigt hast, auch in Zukunft, dass auf dich sie sich verlassen können, sie dir vertrauen können, dass du für sie bist und dass du mit ihnen bist. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein viel größeres Wunder getan hast und einen Weg gemacht hast, wo keiner war. Der Weg durch den Tod hindurch. Ich danke dir, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du für uns den Tod erlitten hast, dass du ins Totenreich hinabgegangen bist, aber nicht dort geblieben bist, sondern dass du für uns auferstanden bist und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hast. Dass wir eine gewisse, eine sichere Hoffnung haben, dass wir mit dir leben werden in Ewigkeit. Und Jesus, ich bitte dich für jeden, dem diese Hoffnung noch fehlt, sei er hier oder sei er beim Livestream oder wenn er diesen Livestream später mal anschaut und feststellt, mir fehlt diese Hoffnung. Ich bitte dich, Jesus, dass du jedem hilfst, die Frage zu stellen, wie kann ich auf Jesu Seite treten? Wie kann ich unter seinen Schutz kommen? Wie kann ich zum Teil seines Volkes werden, wie es Rahab dann geworden ist? Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, wenn wir gefragt werden, gute Antworten zu geben. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dass wir nicht immer meinen, alles muss sofort verständlich sein, was wir tun. Dass wir Fragen aushalten. Ich bitte dich, Jesus, dass du mit uns gehst in diese Woche. In der Gewissheit, dein Wort ist wahr. Denn du, Jesus, bist die Wahrheit. Du bist nicht nur der Weg, du bist auch die Wahrheit. Und ich bitte dich darum, dass du das in unser Herz hinein, tief hinein sinken lässt, fest verankert. Wir haben diese Wahrheit garantiert mit einem unverbrüchlichen Eid.